Freunde der Nacht, herzlich willkommen. Wir befinden uns jetzt in einer kleinen, ja, es ist vielleicht keine direkte Vortragssession, aber so ein klein bisschen Frage- und Antwortspiel zum Thema Strafverfolgung 2.0 statt mittelalterlicher Pranger. Der Fall Taus als Lehrstück sozialer Exekution mit neuen Medien. Zu meiner Rechten und eurer Linken begrüße ich Jan Mönickes, den Anwalt von Jörg Taus und, wenn ich so sagen darf, auch vorher mal langjährigen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Deswegen ist der Jan Mönickes auch nicht ganz unbekannt in der Szene. Ja, steigen wir einfach mal gleich ein. Es ist ja
März.
Es ist ja im März diesen Jahres ein bisschen was passiert. Da haben wir uns eigentlich schon mit Frau Lein und ihren Plänen stark beschäftigt. Jörg Taus war einer der wenigen Abgeordneten, kann man glaube ich so sagen, der von vornherein eine klare Position gegen die Pläne von Frau Lein geäußert hat und diese auch durch seine langjährige, ja, durch sein langjähriges Engagement in den Netzthemen. Viele kennen Jörg Taus vielleicht sogar schon noch seit 1998, seit es um das Thema Kryptoregulierung ging, damals noch unter Innenminister Herrn Kanter. Also durch sein langjähriges Engagement ist er ja ohnehin bekannt. Und dann auf einmal das, eine Hausdurchsuchung, eine Aufhebung seiner Immunität und der Vorwurf, er würde mit Kinderpornografie zu tun haben. Jan, vielleicht kannst du mal schildern, was hat sich da eigentlich zugetragen? In welcher Reihenfolge ist da eigentlich was passiert? Wie konnte das passieren?
Ja, das ist also, guten Abend, natürlich eine der Sachen, die ich auch sehr spannend fand an dem Fall. Jenseits der Betroffenheit, dass ich mich natürlich damit auseinandersetzen musste. Ich mache ja eigentlich Medienrecht, Telekommunikation und Internet, das ist eigentlich meine Spezialität und in der Funktion berate ich eben auch die SPD-Bundestagsfraktion und bekam dort an einem für mich völlig normalen Wochentag gegen 13 Uhr einen Anruf, wo mir ein Mitarbeiter der Fraktion mitteilte, es sei alles sehr seltsam, es sei irgendwie ein halbes Dutzend Polizisten vor der Tür und die würden also Einlass begehren und wollten alle Rechner mitnehmen und man wüsste nicht so richtig, was da los wäre. Der Chef, also Jörg Taus, wäre nicht da und ich solle doch mal vorbeikommen und irgendwie mal gucken, was da los ist. Das fände man jetzt irgendwie alles nicht so lustig und spaßig. Jedenfalls bin ich dann darüber. Mein Büro ist nicht sehr weit entfernt vom Bundestag, von den Büroräumen von Jörg Taus und der Arbeitsgruppe der Fraktion. Bin dann dahin, in der Tat. Da waren es dann aber schon fast 10 Polizisten, die vor der Tür standen. Denen habe ich dann erstmal gesagt, guten Tag, ich bin der Anwalt, wer sind Sie? Dann haben sie sich da einzeln vorgestellt und meinten dann, ja, sie hätten den Durchsuchungsbefehl und Beschlagnahmebeschluss. Dann habe ich gesagt, ich hätte den gerne gesehen. Dann meinten die, ja, sie hätten ihn doch noch nicht. Dann sage ich, oh gut, okay, dann gehen Sie bitte wieder raus. Ich gehe da jetzt rein und dann warten wir, bis der kommt oder nicht. Er kam dann zusammen mit dem Jörg Taus. Den hatte man ausgerechnet aus der Sitzung herausgeholt, bei der die SPD-Fraktion ihre Position zum Thema Webseitensperre intern festlegen wollte. Also ausgerechnet in dieser Sitzung, vor Beginn dieser Sitzung, war er herausgeführt worden, so wie er erzählt hat, geführt worden in einen Raum mit fast einem Dutzend ihm völlig unbekannter Menschen, dem Justiziar der Fraktion und einem Polizisten und einer Staatsanwältin, die ihm dann eröffnet haben, dass gegen ihn ermittelt worden würde wegen des Verdachts der Kinderpornografie. Und dann haben die ihm da den Beschluss eröffnet und dann meinten die so, jetzt solle er doch mal alles gerade sagen und dann wäre doch irgendwie gut und dann könnte man ja wieder gehen. Das hat er dann nicht gemacht. Und so das Interessante war dann, dass er aber schon von dem Weg vom Plenum, also da, wo man ihn quasi zur Rede gestellt hat, auf dem Weg in sein Büro. Die Polizei ihm schon sagte, ja, man könne jetzt aber nicht vorne raus, sondern man müsse hinten raus und so weit vorne wären schon überall die Kameras aufgebaut. Muss man sich mal vorstellen. Also das quasi bevor ihm überhaupt der Beschluss eröffnet wird, standen da schon die Kamerateams rum. Und in der Tat, ungefähr 14.30 Uhr war dann die Beschlagnahme und die Durchsuchung der Wohnung abgeschlossen, aus meiner Erinnerung, vielleicht auch 15 Uhr. Jedenfalls war es dann so, da lief dann schon groß über die Ticker, ne? Staatsanwalt sagt so und so, Ermittlungen und Man würde da also jetzt beschlagnahmen und alles große Sensation. Da stand dann draußen wirklich die halbe deutsche Presse versammelt vor dieser Tür. Und er sah sich dann genötigt, zu Recht natürlich, weil ansonsten wären die uns hinterher gerannt, sah sich genötigt, da eine erste Stellungnahme zu abzugeben. Das ging gar nicht anders, weil die wäre nicht gegangen, ohne dass er sich äußert. Also ist er da runter und dann gegen 16 Uhr, sind wir dann weiter in seine Wohnung und da wurde die Tür geöffnet. Die Polizisten waren quasi drin und auf einmal, da fiel das eine Wort, ob das der Staatsanwalt tatsächlich gesagt hat oder nicht. Das, im Nachhinein ist das immer schwierig, aber es wurde zumindest berichtet. Ja, man wäre jetzt also in dieser Wohnung. Der Verdacht habe sich erhärtet und wurde dann berichtet, hätte einschlägige Funde gegeben. Das Spannende daran war, dass nicht nur ich, sondern auch ein weiterer Abgeordneter, der als Zeuge für den Deutschen Bundestag mit dabei war, keine Kinderpornografie gesehen haben. Es tut mir herzlich leid, wir haben keine gesehen. Da war nichts. Das, was man bei ihm gefunden hat, war weder als Kinderpornografie zu erkennen oder sah auch nicht so aus, als das so sein könnte. Deshalb war es der Staatsanwältin unglaublich peinlich in der Situation, dass also ihre vorgesetzte Behörde in Karlsruhe bestimmt bereits in dieser Art berichtet.
Und das haben die in Karlsruhe gesagt?
Ja, der Pressesprecher nicht? In Karlsruhe. Der Pressesprecher in Karlsruhe der ermittelnde Staatsanwaltschaft. Nicht die ermittelnde Staatsanwältin.
Also nicht die vor Ort?
Nicht die vor Ort. Die hat dann sogar noch versucht, die Berichterstattung einzufangen. Also die hat dann mehrfach mit Karlsruhe telefoniert, um die Berichterstattung einzufangen, damit die nicht etwas berichten, was sich zumindest aus der Fundsituation und aus dem, was dort tatsächlich stattfindet, nicht rechtfertigt. Das Kind war damit aber schon in den Brunnen gefallen.
Hake ich da mal ganz kurz ein. Jörg Taus ist ja für den für das Bundesland Baden-Württemberg ist er ja auf der SPD-Liste gewesen und sein Wahlkreis liegt ja da auch irgendwo in der Gegend bei Karlsruhe. Das verleitet mich natürlich zur Frage, also wann war dann A, die Aufhebung der Immunität noch mal kurz, die muss dann ja am selben Tag, am Vormittag geschehen sein, und B, welche Personen hatten dann sag mal, so rechtzeitig Kenntnis davon, wie sich das also erklärt, dass die Presse da schon so massiv dann auch schon dastand und dann vielleicht auch nach diesen Stellungnahmen gefragt haben.
Also Nachrichten verbreiten sich in Berlin schnell. Das ist erstmal nicht so das Thema. Es braucht keine Stunde, um ein Kamerateam vor irgendeinen Bundestagseingang zu bekommen. Die schwirren da eh rum in der Sitzungswoche sowieso. Das Interessante war aber, und das war, sag ich mal, am nächsten Tag dann das, was ich so bisher nicht gekannt hatte, war ein Anruf eines Journalisten eines großen deutschen Nachrichtenmagazins von deren TV-Sparte, der mir sagte, also er habe damals den Fall Zumwinkel begleitet und müsse sagen, das, was da jetzt passieren würde, das fände er ganz schrecklich, das wäre ihm zu viel und das wolle er mir nur gesagt haben. Dann sage ich, ja, wieso, weshalb? Und dann sagt er, naja, Sie hätten ja doch schon ein paar Tage vorher geahnt und wären doch schon auf dem Weg nach Karlsruhe gewesen. Also die wussten das noch früher angeblich alles. Und wären auf dem Weg nach Karlsruhe gewesen und dann wäre diese DPA-Meldung schon so früh gekommen und dann wären sie mit quietschenden Reifen da zu dem Büro gefahren vom Jörg Taus, das er in Bretten hat, sein Wahlkreisbüro. Und da wäre schon eine freie Produktion auf dem Marktplatz gewesen, also ein anderes Kamerateam, und habe dort die Leute angesprochen, ob er denn schon mal Kinder angegrapscht habe. Und das würde er wohl meinen, also er sei ja nun auch kein Kind von Traurigkeit, aber das muss er, würde er sagen, das sei jetzt für ihn auch Ende der Fahnenstange erreicht. Er und nicht nur er, sondern viele der Journalistenkollegen würden den Eindruck bekommen, das wäre eine orchestrierte Nummer, die da abläuft. Ja? Sicherlich auch der Grund, warum dann doch im Netz relativ viele so reagiert haben und gesagt haben, okay, wer weiß, ne, ist das vielleicht alles gesteuert oder ist das ihm untergeschoben oder sowas. Ich meine, da hat Jörg Taus ganz klar gesagt, nein, also ihm ist nichts untergeschoben worden, also zumindest dann hätte er es nicht mitbekommen. Er hat in der Tat versucht, in diesem Bereich zu recherchieren und es sind ihm von einem, den man in Bremerhaven aufgeschnappt hat, sind ihm zwei einschlägige DVDs zugesandt worden. Ja, also das ist auch das, was die bei ihm gefunden haben, was er denen auch gegeben hat. Das ist von äußerlich nicht erkennbar gewesen als Kinderpornografie oder so. Das hätte auch nachher was weiß ich sein können. Deswegen ist diese Berichterstattung, das muss man sich noch klar machen, egal, selbst wenn an dem Abend bereits festgestanden hätte, alles eine Ente und wäre untergeschoben gewesen, die ganze Dynamik und die Berichterstattung war so, dass ich zumindest aus meiner Warte behaupte, ihm blieb nichts anderes übrig, als bereits an dem Abend der Durchsuchung seinen Rücktritt zu erklären. Das hat er intern auch gemacht und am nächsten Tag dann verkündigt.
Trotzdem noch mal ganz kurz eine kleine Stufe zurück, weil der Vorsitz des Immunitätsausschusses ist ja nun zufällig auch der Schwiegersohn unseres geliebten Innenministers Herrn Schäuble, der Thomas Strobel. Und wenn man auf den seine Webseite geht, das dritte Bild ist Thomas Strobel im Militärhubschrauber über Tel Aviv. Das ist auch keine direkt politisch neutrale Assoziation, die einem da so aufkommt. Deswegen noch mal ganz kurz zurück. Wie ist der Hintergrund dieses Ermittlungsverfahrens und auch noch mal, wie war das mit dem Immunitätsausschuss? Also in welcher Reihenfolge und zeitlichen Abständen ist denn das eigentlich so gelaufen?
Also es gibt, das eine ist, was wir wissen aus den Akten, das andere ist das, was vermutet und erzählt wird. Das muss man sehr stark trennen. Es gibt Erzählungen, insbesondere auch von Journalisten, die behaupten, sie hätten schon Wochen vorher gewusst, dass gegen den New York Times ermittelt wird. Ich kann nicht nachvollziehen, also ich muss wirklich sagen, wenn hier Journalisten anwesend sind, nicht böse sein, aber man redet viel und gerne untereinander und man hat es im Zweifel schon gewusst. Ja, weil das immer auch gut kommt. Also deswegen, und mir erzählen die das dann natürlich auch, deshalb keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Auffällig ist aber natürlich schon in der Tat, dass manche Medien wie Spiegel Online oder so, so schnell mit der kompletten Story, mit allen Hintergründen, mit Auszügen aus dem Durchsuchungsbeschluss, ja, auf dem Markt waren, dass es in der Tat wirklich nicht anders sein kann, als dass jemand, der unmittelbaren Zugang zu den Informationen oder zur Akte hat, hier etwas auf den Markt getan hat. Ich würde nie behaupten, dass das der Thomas Strobel war. Ob das überhaupt jemand aus Berlin war, also aus diesem politischen Komplex, der Immunitätsausschuss hat, ich glaube, 14 Tage, drei Wochen vorher haben der Berichterstatter plus der Vorsitzende und auch der Bundestagspräsident Kenntnis von der Akte enthalten. Nur da sind auch viele Mitarbeiter dabei, da können alle möglichen Leute gewesen sein. Es können auch Leute aus dem Ermittlungsapparat gewesen sein. Also nachdem die Nummer rum war, wenige Tage später, bekam ich von einem Journalisten einen Anruf, der mir sagte, es wären Informationen auf dem Markt erhältlich, konkret zur Ermittlungs- und Fundsituation. Das stand aber alles nicht in den Akten. Also das deutet ja darauf hin, dass das jemand sein muss, der unmittelbar an den Ermittlungen beteiligt ist. Also Staatsanwaltschaft, Polizei, Justizministerium des Landes. Also irgendjemand, der quasi Zugriff hat auf die laufenden Informationen. Das wird man immer in diesen Fällen, das ist ja das Schlimme, nie auflösen können. Es spielt insofern auch keine Rolle, weil, wie gesagt, in dem Moment, wo also diese Berichterstattung so gelaufen ist, als ob, naja, da ist ein Verdacht, dann wird gegen den ermittelt, dann gehen die bei ihm in die Wohnung und dann haben die das gefunden, was sie gesucht haben. Als das gelaufen ist, war das Thema durch. Das Urteil war gesprochen. Okay. Dass der Prozess immer noch nicht ist, ist was anderes.
Aber okay, ich meine, das kann man akzeptieren, wenn man das politisch wertet und sagt, naja, das ist halt ein Thema, das von seinen Assoziationen her wenig geeignet ist, einem eine sympathische Mehrheit in breiten Teilen der Bevölkerung einzubringen. Trotzdem war Jörg Thaus ja insbesondere auch in den Tagen und Wochen vor dieser Hausdurchsuchung genau mit diesem Thema beschäftigt. Und das dürfte ja nicht nur uns als Netzbewohner und Vertreter von dem, was wir so Bürgerrechte im Digitalzeitalter nennen, aufgefallen sein, sondern auch seiner eigenen Fraktion. Also wie war denn da die Reaktion?
Also Jörg Thaus sagt ja, und da spricht natürlich einiges dafür, jedenfalls wer selber als ISP oder ich selber war im TK-Unternehmen verantwortlich, auch für so Jugendschutz- und Sicherheitsthemen, wer in dem Bereich tätig ist, der wird bestätigen können, was er sagt. Wer 14 Jahre sich mit den Themen beschäftigt, der kommt auch in Kontakt mit Kinderpornografie. Das ist nun mal so. Bereits darüber waren einige in der eigenen Fraktion, aber auch sonst im politischen Raum bereits empört. Also allein die Tatsache, dass jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, also das ist eh schon schwierig, aber dass er dann in Kontakt damit kommt, das reicht für einige schon, dass sie sagen, das ist aber Bebe und mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Dass man dann natürlich aber auch noch bei ihm einschlägiges Material gefunden hat, ja, selbst diejenigen, die sagen, ja, Taus, klar, ne, das hast du recherchiert und das glauben wir dir, die sagen, um Gottes Willen, also das aber auf gar keinen Fall. Also das darf überhaupt nicht vorkommen, dass sowas da ist. Ja? Und die werfen ihm natürlich mindestens Naivität vor, dass sie ihm sagen, also Junge, du hast dich, indem du dich mit dem Thema beschäftigt hast, selber dort recherchiert, das natürlich in einer Weise angreifbar gemacht, dass du also nicht zurücktreten musstest, vielleicht wegen dem Vorwurf, sondern sozusagen wegen politischer Dummheit. Ja? Den Vorwurf gibt es und das führt natürlich dazu, dass auch hat natürlich dazu geführt, dass viele, die sich solidarisch ihm gegenüber verhalten haben und auch geäußert haben, sehr zurückhaltend sind mit öffentlicher Solidarität. Sehr zurückhaltend.
Ich meine, wenn man jetzt die SPD sich von außen so anguckt, mit dem Blick auf diese Themen, dann war Jörg Tausch, stand da für eine klare Position. Und man hatte ja fast den Eindruck, ich sage das ganz vorsichtig, fast, dass das eine wählbare Partei ist, weil zumindest in dem Bereich sind sie halbwegs anständig vertreten. Jetzt ist natürlich auch ein bisschen mal meine Frage nach der internen Gemengelage. Hatte er sich durch seine Beschäftigung mit diesem technischen System, war er da schon so etwas wie ein Außerirdischer, der quasi wie ein Satellit zwar bei diesen Themen sich entsprechend eingearbeitet hat, aber zu wenig Kontakt zu seinen politischen Genossen hatten und vielleicht zu wenig dafür gesorgt hat, dass die auch ein Stück weit dieser Kompetenz sich miteignen? Oder was ist da danach passiert? Oder war es sozusagen mehr diese lebende Geschichte, dass alle jetzt Angst hatten mit diesem Thema?
Also ich glaube Letzteres, weil gerade Jörg Taus ein Typ ist, der mitten im Leben steht. Der war Generalsekretär der SPD in Baden-Württemberg. Das ist also kein Job, den einer bekommt, der eher so nerdig in der Ecke steht und den keiner mag oder der mit keinem redet. Das ist ein ganz bodenständiger Wahlkreispolitiker gewesen. Und da ist es natürlich nicht mehr, aber nicht mehr in der Funktion. Der hohe Akzeptanz, nicht nur in der baden-württembergischen SPD und im Bund, sondern eben auch in der Bevölkerung genossen hat. Und natürlich auch hier in solchen Kreisen. So, und nein, es ist in der Tat so, dass es im Moment jedenfalls schon schwierig ist, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, das ist generell schon schwierig, wenn man sich kritisch äußert, dann ist es noch schwieriger und wenn man, wie im Falle von Jörg Taus, in den Verdacht gerät, dass man selber quasi da Hand dran hatte, dann ist eigentlich schon für die meisten Leute vorbei. Und ich würde behaupten, das ist keine Frage von Partei, sondern das würde ich behaupten dürfte ein relativ breiter Konsens leider in der Bevölkerung sein, der natürlich schon auch von interessierter Seite sicherlich befördert wird, wenn man eine kritische Diskussion über das Thema vielleicht gar nicht unbedingt wünscht oder möchte.
Gut, also er hat sich in Gefahr gebracht durch Naivität, kann man sagen. Er hat ein Thema angefasst, was in der Tat ganz schwierig ist. Das erleben wir ja auch in der politischen Debatte. Frei nach dem Motto, Sie wollen sich doch nicht auf die Seite der Kinderschänder stellen. Das war ja den Hinweis, den ich mal auch von einem Vertreter eines Ministeriums bekommen habe in diesem Sachverhalt. Trotzdem würde mich noch mal ein bisschen interessieren, in welcher politischen Gemengelage vielleicht auch er sich persönlich befunden hat. Er hat ja lange solche Themen gemacht. Wie war dann sozusagen da, wen hat er dann da so als Freunde oder Nicht-Freunde gehabt in diesem Themenkomplex? Kann man sagen, dass es da eine Stimmung gegen ihn gab oder kam das aus heiterem Himmel?
Naja, also diese Ermittlungen kamen aus heiterem Himmel. Das ist eine Stimmung gegen Menschen gibt, die sich kritisch mit Sicherheitsfragen und so auseinandersetzen und mit Zensur. Das ist irgendwie nachvollziehbar, wenn man sich einfach den Gegner anguckt. Also wer hat daran ein Interesse? Und das sind natürlich diejenigen, die scharf sind, beispielsweise auf ein paar Stellen oder auf mehr Kompetenzen. Denen tut das natürlich weh, wenn, wie Jörg Taus kurze Zeit vorher, die in so einer Anhörung komplett vorgeführt werden. ja, und im Prinzip unisono sie relativ alleine dastehen bei der Frage der Wirksamkeit und der Sinnhaftigkeit solcher Internetsperren. Da macht man sich keine Freunde. Das muss man als Politiker aushalten. Das ist so. Das hat er auch ausgehalten. Da war der immer gut drin. Problematisch ist aber natürlich, dass die Freunde, die zu einem halten, ja aus Vertrauen zu einem halten, nicht aus eigener Sachkunde oder aus eigener Kompetenz. Die halten dazu einem in solchen Themen, die sie selber nicht verstehen, weil sie sagen, das ist der Typ, dem glaube ich das. Der ist der Integer und der erzählt keinen Scheiß und der hat da Ahnung. Aber in dem Moment, wo dieses Vertrauen kippt, kippt auch die Unterstützung, weil die meisten sicherlich aus eigener Anschauung, aus eigener Sachkompetenz zum Thema nichts sagen können. Und das ist das, was wir, wenn wir hier in dem Kreis über solche Themen diskutieren, natürlich auch berücksichtigen sollten, wenn man selber Politik macht und da auch kritisch mit den Themen umgeht, dass man darauf natürlich ungeheuerlich achten muss, kriegt man sonst keine Unterstützung.
Okay, aber das heißt, dass der Kitt, der sozusagen ihn mit der Fraktion auch in diesen kritischen Sachfragen zusammengehalten hat, nämlich das Vertrauen, quasi gezielt zersetzt wurde durch ein Thema oder mit einem Thema, das eben dazu geeignet ist.
Naja, das mit dem gezielt, ich will das mit dem gezielt, also ich will das gezielt nicht okay. mit in meine Äußerung nehmen. Gut, weil das bedarf, also das ist natürlich so, logisch, dass, da wird dann das Vertrauen erschüttert.
Also doch.
Ja, ja aber nicht gezielt unbedingt. Ja, das ist eine automatische Folge. Was natürlich nur klar ist, und das ist ja natürlich auch ein Teil der Kritik, die man üben muss, wenn man sich überlegt, das sollte man auf dieses Stoppschild kommen, dann wird die IP-Adresse gelockt und dann steht der Staatsanwalt vor der Tür, um dann zu überprüfen, ob man denn zufällig draufgekommen ist oder vielleicht doch absichtlich, dass allein der Umstand, wenn darüber berichtet wird, dass das passiert, und wenn das nur so ein kleiner Zweizeiler ist in einem Blog oder aber auch in einer Zeitung, einem Lehrer beispielsweise die Existenz vernichtet. Das muss man sich klar machen. Selbst wenn die alle zwei Tage später das Verfahren wieder einstellen, ja, das war es dann gewesen. Das kriegt man nie mehr wieder los.
Aber trotzdem könnte ich doch auch die These wagen, dass da die Flinte auch ein bisschen schnell ins Korn geworfen wurde. Ich meine, natürlich ist es ein kritisches Thema. Aber gerade weil er sich doch auch damit beschäftigt hat, hätte man doch auch darauf hoffen können, dass er sich dieses Spannungsfelds A bewusst war und B die Instrumentalisierung dieses Themas zur Diskreditierung, die ja nichts in dem Sinne Neues ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch innerhalb der Fraktion, innerhalb seines Freundeskreises oder wie man das auch immer nennt, innerhalb seines Peer-Groups-Daseins da, dass er da zumindest ein bisschen Grundintegrität noch voraussetzen kann und seinen Jungs, sag ich jetzt mal, das erklären kann, oder?
Ja, das kann er auch.
Ich weiß
ja
nicht,
nur wie gesagt,
also ein Politiker, ich frage dich jetzt vielleicht eine Sache zu viel, du musst nicht darauf antworten, so wie ist denn so eine Gruppendynamik innerhalb so einer Fraktion? Also wie die innerhalb von so einem CCC ist, weiß ich ja. Davon habe ich die grauen Haare und die Falten im Gesicht.
Du hast doch kaum noch Haare. Du hast doch kaum noch Haare.
Ja, eben.
Also du zupfst die immer aus, aus Eitelkeit. Okay, die grauen meine ich. Ja, also wie funktioniert sowas? Sowas funktioniert, also als Politiker bekommt man, man muss nicht von allem eine Ahnung haben, aber ein guter Politiker hat zumindest eine Ahnung von Schwingungen und meint, antizipieren zu können, öffentliche Reaktionen. Das ist so, sonst hältst du dich nicht lange in dem Geschäft. Und die Solidarität ist da, ihm gegenüber als Person. Aber das reicht nicht so weit, dass jemand, dessen Thema das nicht ist, der also aus eigener Anschauung dazu nichts sagen kann, jetzt sich öffentlich hinstellen würde und Ehrenerklärungen abgeben, weil das wären wirklich bloß Ehrenerklärungen. Das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, bei den Themen, die heute hier Thema des Kongresses sind und des CCC-Kongresses in Berlin und seit all den Jahren, ist ja, es gibt zu wenige von dem Typus Taus in allen Parteien. Das ist ja nicht nur eine Frage der SPD oder nicht. Es gibt zu wenig Politiker, die Lust darauf haben, sich auf die Themen einzulassen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht Rente, ja, oder das ist jetzt nicht Arbeitslosenversicherung oder sowas oder Gesundheit, das ist kein Megathema, aber es ist ein wichtiges Thema und ich setze mich damit politisch ernsthaft auseinander. Und da es so wenige gibt, die das tun, ist doch logisch, dass da einer dann relativ schnell allein steht.
Ja?
Das ist einfach so. Und die Wirkung, die das hat, dass er jetzt nicht da ist, die kann man sich angucken. Das muss man sagen, das ist schon mit das Bitterste überhaupt, finde ich, an der Entwicklung.
Trotzdem war ja ein bisschen, kam zumindest bei mir der Eindruck auf, dass die Solidarität zu seiner Person, gerade weil er sich mit diesem Thema eben auch im Netz ja, beliebt gemacht hat oder vielleicht bekannt gemacht hat oder mit diesen Themen unterwegs war. Manchmal hatte man den Eindruck, da war mehr Solidarität im Netz für ihn zu spüren als von den offiziellen Äußerungen seiner Parteigenossen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder?
Ja. Also veröffentlichte Meinung in jedem Fall, wobei ich natürlich als jemand, wie gesagt, ich mache ja Medienrecht, ne? Ich habe also genau getrackt, wer was erzählt, um den gegebenenfalls ganz böse abzumahnen, falls er also Unsinn erzählt. Und ich habe auch schon vielen Unsinn gefunden im Netz, muss ich schon sagen.
Ja, gut,
also ich habe viel Solidarität gefunden, ich habe viel kritische Auseinandersetzung, viel Analyse gefunden, viel intelligenter, kritischer Kommentar, was auch völlig okay ist. Er hat das übrigens alles selber gelesen, also glaubt man nicht, der lässt das nur lesen, der ist so hart drauf, der liest das selber über sich dann tatsächlich auch. Also das ist Hut ab, das kann, glaube ich, in so einer Situation nicht jeder aushalten. Aber da steht auch zum Teil richtig echter Unsinn drin. Ja, der ist auch nicht viel besser als das, was da zum Teil veröffentlicht worden ist von den normalen Medien. Das,
okay, aber eine Rehabilitierungschance, also eine Chance, dass er weiterhin seine politische Arbeit auch in der Position als Abgeordneter in der Fraktion hätte machen können, habt ihr offenbar relativ schnell nicht gesehen.
Ja.
Ich kann jetzt mal sozusagen einen...
Das war an dem Abend erledigt. Das war
aus deiner Sicht. Ich meine, ich habe ja dann zwei Tage später mit dir zusammengesessen. Ich habe gesagt, wir gucken jetzt erstmal Wag the Dog, weil da gibt es diese Szene... Wo,
ich habe gesagt,
der
wir fangen
Berater,
keinen Krieg an.
Ja,
ich gesagt, wir fangen
wo der Beraterstab quasi den hinzugezogenen Conrad Breen, kurz Brief, worum es geht. Ja, der amerikanische Präsident hat eine, ja, da war so eine Schülergruppe und ist da so ein Raum neben dem Weißen Haus. Und also er hat eine Pfadfinderin vergewaltigt. Und dann sagt er nur, der Mann ist im Arsch. Da können Sie nichts machen, da brauchen Sie schon einen Krieg. Ja gut, machen wir einen Krieg. Wie, das war ein Scherz. Also das ist ja diese Schlüsselszene, die, also wie gesagt, ich glaube ja, man kann auch sowas umdrehen. So,
das Problem ist, und da kommen wir natürlich zu dem, was ja auch Titel des heutigen Tages ist, das ist eben das Exempel. Also es ist ja nicht so, dass ich sowas nicht schon mal gemacht hätte oder dass sowas nicht funktioniert. Das geht nicht mehr. Also zumindest nicht bei einem Fall, der mit dieser Dynamik gelaufen ist. Die Schwierigkeit besteht darin, man kriegt die Nummern, also in der Situation, die, in der er war, er und ich natürlich dann mitgezwungenermaßen. Wir wussten nicht, was der konkrete Vorwurf ist. Wir hatten nur diesen Beschluss, wir hatten da draußen dutzendweise Journalisten, wir hatten eine Berichterstattung, die hat gewartet auf, wann kommt der Blattschuss, ne? Der kam dann in Form einer, ob nun tatsächlich erfolgten oder nur unglücklich weitergetragenen Äußerung des Staatsanwalts. Ne? Erhärtet, dieses eine Wort hat in der Abfolge gereicht. Erhärtet also im Sinne von, aha, Sie haben es gefunden. Ja? Dann war völlig klar, um 18 Uhr, als die Durchsuchung beendet war, das halten wir nicht aus. Wir kriegen die Akte eingesehen irgendwann nächste Woche, dann erst können wir überhaupt inhaltlich darauf reagieren. Und das Verfahren in dieser Art werden abgeschlossen in 2 bis 3 Monaten frühestens. Normalerweise dauert so ein Verfahren, wenn das jetzt kein Abgeordneter ist und nicht so ein Medieninteresse ist, hat mir die Staatsanwältin dann gesagt, 15 bis 18 Monate, bis es eingestellt ist. Das ist nicht durchzuhalten, weil der politische Gegner, gerade dann, wenn das stimmt, was du unterstellst oder vermutest, dass du sagst, also das ist gesteuert, weil der dann ja im Prinzip jede Woche, obwohl nichts Neues passiert ist, auf eine Taste drücken kann, ne? Der legt sich auf F6 oder so, legt er sich immer erhärtet oder Verdacht wird noch ermittelt oder so. Ja, und dann drückt er immer nur drauf und das wird berichtet.
Ich meine, an der Stelle hätten wir natürlich ein Konzept aus der Tasche ziehen müssen, wie es bei Wag the Dog der Fall ist, wo dann nach den ersten 2 Akten mal kurz die Meldung aus der Pressemeldung kommt, die Pfadfinderin ist auf den Lifestyle-Seiten, Seite rechts, Seite 18, links unten in einer kleinen Spalte. Also aus der Berichterstattung verdrängt. Klar, das ist bei der Nummer, möglicherweise wäre das ein anspruchsvolles Projekt gewesen. Trotzdem, ich fand es ein bisschen schnell aufgegeben. Und man hatte ja auch den Eindruck, dass die Fraktion sich dann irgendwann relativ zügig, so ein bisschen aktiv von ihm gelöst hat. So, ne? Also das war dann so ein bisschen schwierig. Wo siehst du da, was hätte man besser machen können? Also ist die Nummer für dich einfach so, da war einfach nichts mehr zu machen? Oder hätte man mit einer anderen Vorbereitung oder mit dem Wissen, dass sowas passieren kann oder wie auch immer?
Ja, das gibt es ja in dem Fall eben nicht, mit dem Wissen, dass sowas passieren kann. Mhm. Weil Jörg Tauß ja bis heute der festen Überzeugung ist, dass er kein Unrecht getan hat und dass er berechtigt war zu recherchieren. Auch keinerlei irgendwie heimliche Vorkehrungen oder irgendwas versteckt.
Klar, kein oder clandestines
irgendwie Dings nichts da. Irgendwie so. Der hat seine Handys mit dienstlich gekauft und so weiter. Also das ist alles nichts, ne? Irgendwie so heimlich und verbergen und ich tue was Schlimmes.
Gut, was kommt denn bei dem Ermittlungsverfahren raus? Jetzt ermitteln die also und gucken sich jetzt diese beiden CDs und alles, was sie mitgenommen haben, vorwärts und rückwärts an. Und ich habe mir sagen lassen, erst nach dem Ende der Bundestagswahl, also sie ist, glaube ich, 20. September oder irgendwas, dann eine Woche später wird dann also das Ermittlungsverfahren eingestellt oder irgendwas wird passieren. Was würde dann jetzt passieren? Nehmen wir mal an, die stellen es ein und sagen, ja, waren jetzt Sitz und Wirtum und die DVDs, ja, das war ein dienstlicher Zusammenhang. Und
das werden die nicht sagen. Also das werden die deswegen nicht sagen, weil die Staatsanwaltschaft...
Aber noch ist er ja unschuldig.
Naja, das ist aber rum. Also meine Theorie ist ja, dass es eigentlich gar keinen interessiert am Ende des Tages, was da rauskommt. Also das Interesse daran ist minimal. Aus meiner Sicht, aber das ist jetzt natürlich komisch, wenn der Anwalt was anderes sagen würde, ne? Also aus meiner Sicht müsste das Verfahren eingestellt werden. Die Staatsanwaltschaft sieht das noch anders. Ja, das muss sie auch anders sehen, sonst dürfte sie nicht weiter ermitteln. Also wenn die jetzt nicht, jetzt in der letzten Woche hat der Staatsanwalt sich geäußert, ne, er ginge davon aus, dass es doch noch zu einer Anklage kommen könnte. Ja klar, wenn er das nicht sagt, müsste er nämlich nach dem Gesetz einstellen. Das ist eigentlich eine Nichtnachricht. Hat es aber geschafft, bundesweit in alle Nachrichtenagenturen und stand in jeder kleinen Klecker-Regionalzeitung. Mhm. Ja, das ärgert natürlich tödlich den Juristen, weil das ist eine Selbstverständlichkeit. Die führt aber ja nicht dazu, dass das den Betroffenen im besseren Licht dastehen lässt, sondern für die meisten sieht das dann so aus, aha, siehst du, ist doch was dran gewesen. Ja, so, das wird, irgendwie wird das enden. Für ihn politisch ist das Thema schlicht durch. Das war an dem Abend bereits durch. Wie gesagt, egal wie die Sache nachher ausgegangen wäre. Streitig war dann noch und offen war dann noch, ob er nochmal antreten kann oder nicht. Als aber die Staatsanwaltschaft nach der ersten richtigen Besprechung zu erkennen gegeben hat, dass es also aus ihrer Sicht mindestens noch 3 Monate dauert, bis sie mit der Auswertung von, ich weiß nicht, 2 Handys und einer Festplatte oder so komplett durch ist, war eigentlich klar, das hält er nicht durch, wegen diesem Taste F6-Phänomen, das der politische Gegner natürlich im Wahlkampf bedient. Ja? Und wer die Bild-Zeitung gelesen hat vorgestern, von wegen, ja, wählt er denn jetzt Gesine Schwan mit oder nicht? Und der SPD ist das peinlich und so. Ja, also da merkt man ja, in welche Richtung, in welche seltsamen Richtungen man das treiben kann, publizistisch, wenn man das möchte.
Also das heißt, da ist schon eine gewisse Rufmordfunktion jetzt auch durch die Presseberichterstattung eingetreten, jetzt nicht nur basierend, aber nicht nur durch das Verhalten der Staatsanwaltschaft.
Es gibt, sowas kriegt ja durch die neuen Medien eine ungeheure Dynamik. Ich möchte das an einem Beispiel machen. So in so einer Dramatik habe ich das auch noch nie erlebt. Das war an dem Tag, wo er abends sich mit seiner Basis treffen wollte, um mit denen zu besprechen, ob er nochmal antritt oder nicht. Also das war der Knaller. Ich meine, man lernt ja, ne? Man lernt ja. Ich dachte mir das schon, dass das eventuell so sein könnte, dass jemand einfach mal ins Blaue berichtet, er sei schon zurückgetreten oder so. Das ist natürlich deswegen so gemein, weil man muss sich das in der Psychologie vorstellen. Du berufst auf 19 Uhr eine Sitzung derjenigen an, die entscheiden sollen über deine politische Zukunft und hältst das über Wochen offen. Und dann sitzen die im Auto und auf dem Weg dahin hört man im Radio, ja, der ist schon zurückgetreten. dann würdest du dich, glaube ich, als Betroffener ganz fürchterlich verarscht fühlen, weil du hast nämlich wochenlang interne Diskussionen ausgehalten, ja, warum du der Meinung bist, dass der Mann vielleicht doch noch mal antreten sollte oder nicht. Wenn der also schon mittags erklärt, er tritt dann doch nicht an, dann ist natürlich die ganze Veranstaltung abends eigentlich für die Katz und du fühlst dich verarscht und bist richtig böse. So, und genau dieses Szenario vor Augen, haben wir mit allen relevanten journalistischen Organen das Thema vorher abgesprochen. Also es ging sogar so weit, die böse Bild-Zeitung war in dem Fall überhaupt nicht böse, sondern super kooperativ, die muss ich mal an der Stelle loben, ich weiß, wir haben jetzt keine Freunde, aber das war so. Mit denen konnte man vereinbaren und gesagt, pass mal auf, ihr kriegt O-Töne, ihr kriegt exklusiv nachher die Story und ihr haltet die Schnauze. Ihr seid bitte nicht diejenigen, die irgendwie vor 19 Uhr, also vor Beginn dieser Veranstaltung, anfangen, wilde Gerüchte zu verbreiten. Wir haben Fernsehaufzeichnungen gemacht, hat er gemacht, mit offenem Ende, also zwei alternative Enden aufgenommen. Also eins mit, ich trete zurück und eins, ich trete wieder an. Und der Absprache,
dann hat jemand das Band aus dem Schneideraum gestohlen, wie bei Back the Dog?
Nein, oder? Und dann mit der Absprache dann dem Journalisten kurz vorher Bescheid zu sagen, ja, oder beziehungsweise in der Sitzung, aus der Sitzung heraus Bescheid zu sagen, in welche Richtung das geht. So, wir haben Radiointerviews mit verschiedenen Enden sozusagen, hat er aufgezeichnet. So, da muss man sich vorstellen, ist der arme Mann auf dem Weg zum Flughafen, da kommt als Mitteilung des SWR, also des Südwestdeutschen Rundfunks, ausgerechnet aus der Landtagsredaktion, also da, wo bei einem Bundespolitiker, wenn er Generalsekretär einer Partei ist, natürlich die besten Freunde sitzen, kam dann die Meldung, ja, er habe einen Brief geschrieben an die Landesvorsitzende, in dem drin stünde, er würde zurücktreten. Ich habe die Landesvorsitzende angeschrieben, habe gesagt, Ute, hä? Ich kenne keinen Brief, sagt sie, ich auch nicht. Ich habe das der Journalistin aber gesagt. Dann habe ich die Journalistin angerufen. Ja, hä? Können Sie denn dementieren? Sag ich, also, ich werde jetzt weder bestätigen noch dementieren. Ja, also so Spielchen machen wir wirklich nicht. Das ist ja unglaublich, ja. Das lassen Sie mal schön bleiben, Sie berichten hier Unsinn, es gibt keinen Brief und so weiter. Ja, ja gut, ja, nee, aber ich habe verlässliche Quellen. Sag ich, wer ist denn Ihre verlässliche Quellen? Das muss ich Ihnen nicht sagen. Dann hatte ich die also so weit abgefangen, dass die das nicht berichtet hat. Bitte, wir reden hier von Minuten, nicht von Stunden und Tagen, wir reden von Minuten. Dann hatte ich die so weit, dass es nicht berichtet, weil gleichzeitig aus der Berliner Redaktion dann irgendwie auch klar wurde, alles anders, ist alles noch offen. Dann höre ich, es läuft über dpa, also 5 oder 10 Minuten später, es läuft über dpa, dpa Studio Landtagsredaktion. Also wo saß der wohl, ne? Wahrscheinlich neben der. Läuft eine DPA-Meldung, ja, sei bestätigt, er trete zurück und es gibt da so einen Brief. Und außerdem hätte der SWR das auch berichtet. Dann rufe ich den Mann an und dann sage ich, hören Sie mal, das ist Unsinn, was Sie da erzählen. Ja, es ist absoluter Unsinn, warum Sie das denn her? Ich habe meine Quellen. Und dann sage ich, Sie sind eine Presseagentur. So wie ich das mal gelernt habe, muss eine Agentur Quellen nennen und darf, weil sie nämlich privilegierte Quelle ist, nicht mit Kreisen argumentieren, also so Kreise, irgendwelche Ungenannten. Ja, nee, das sei ihm egal. Sag ich, es gibt auch keinen Brief. Ja, das sei ihm auch egal, außerdem gäbe es da eine Aufzeichnung. Sag ich, was? Ja, da gibt es eine Aufzeichnung. Sag, ach, sie wissen was von der Aufzeichnung, das ist ja interessant, wir haben da Vertraulichkeit vereinbart im Oberring, hat die offene Enden, wie hat die hat offene Enden? Sag ich, ja. Ja, können Sie denn dementieren? Sag ich, dementiere gar nichts, die Veranstaltung ist heute Abend. Ja, nee, dann geht das jetzt so raus. So, und das muss man sich vorstellen, der Mann ist losgefahren im Bundestag auf dem Weg zum Flughafen. Und als er gelandet ist, habe ich gesagt, Jörg, pass auf, du musst offiziell deinen Rücktritt erklären. Das ist völlig egal. Es wird nämlich berichtet, dass du zurücktrittst. Ich kriege das nicht eingefangen. Und allein, dass das jetzt läuft, das lief dann schon im Rad, es lief überall, und allein, dass das jetzt läuft, bedeutet, dass du gar keine andere Chance hast, als zurückzutreten. Und das muss man sich ja vorstellen. Und das ist letztlich befördert, das ist nicht die Blogosphäre, ja, das ist mir schon klar, aber das ist befördert durch elektronische Medien. Du kriegst das du kriegst Falschmeldungen im Moment, egal aus welcher Quelle und egal wie unsinnig sie sind und egal welchen Schaden sie anrichten, du kriegst sie bei einem gewissen Medieninteresse nicht mehr eingefangen und das halte ich für ein echtes Problem, über das wir miteinander reden müssen. Und bei aller Verständnis für Transparenz und berechtigt und Angst vor Zensur und so weiter, müssen wir uns auf Regeln verständigen, wie hier den Betroffenen auch nur ein Restmaß an Chance vermittelt wird, solchen Falschmeldungen entgegenzutreten, um noch so ein bisschen Willensfreiheit zu bekommen. Weil das geht so nicht.
Aber ich habe jetzt einen kleinen Moment gedacht, wie, ob ich deine These nicht auch gleich anwenden könnte, dann würden wir jetzt mal kurz den Rücktritt von Frau Lein wegen Interessenskonflikt. Weil sie hat leider festgestellt, dass sie durch ihre familiären Bindungen mit der Glücksspielindustrie doch einen Interessenskonflikt.
Weißt du, was der Unterschied ist? Weißt, der Unterschied ist? Ja. Du giltst nicht als glaubwürdigste und objektivste Behörde der Welt. Aber diesen Eindruck vermittelt offensichtlich die Staatsanwaltschaft. Ich meine, der Witz ist natürlich nur, ich kenne nicht die Prozentzahl. Wie viele Anklagen von Staatsanwaltschaften in Deutschland halten vor Gericht nicht stand? Was ja eigentlich schon widerlegen müsste, die Tatsache, dass es die objektivste Behörde ist. Aber in der Wahrnehmung breiter Kreise und insbesondere auch Journalisten und auch Bloggern, Entschuldigung, die sind dann keinen Deut differenzierter, gilt allein die Tatsache, dass Ermittlungen begonnen werden, schon als Beleg, dass jemand also schuldig ist und dass das dann doch da was dran sein muss.
Klar, ich meine. Ja gut, aber ich meine, ganz kurz Scherz beiseite, natürlich ist auch die Blogosphäre nicht vor einem elektronischen Lynchmob da so vollständig gefeilt. Auch ist es richtig, was du sagst, journalistische Sorgfaltsprinzipien und der Unterschied zwischen die Staatsanwalt ermittelt und jemand ist verurteilt, sind irgendwo müssen da mal einfließen. Wenn wir sagen, wir sind ein Teil des Konstruktivismus, der Mechanismen, die durch Berichterstattung die Wirklichkeit in den Hirn der Menschen da produziert, da hast du völlig recht. Deswegen ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was lehrt uns das jetzt? Ich möchte aber auch noch die Gelegenheit geben, wir haben jetzt so ein Viertelstündchen noch, falls jetzt ihr noch Fragen habt, die...
Da hinten war.
Ja.
Ja, er hatte also, sich schon als allererstes.
Okay, vielleicht noch einen halben Satz. Ja, jetzt habe ich den, mach mal. Später. Gibt es Saalmikros? Gibt es hier einen Saalengel oder sowas?
Nee, komm, mach mal. Ja, okay. Ich wiederhole es. Ach so.
Der Gärtner.
Zweite Frage, wieso wurde kein Durchmarsch gemacht, als die Vorwürfe da waren, wie der Andi schon ebenfalls gefragt hat, nach dem Motto mit 4 Punkten. Erstens, er ist Abgeordneter. Zweitens, als solcher muss er sich mit heiklen Themen befassen. Drittens, seine bisherige Tätigkeit legt nahe, dass er sich mit diesem heißen Thema befasst. Viertens, er darf das.
Das haben wir gemacht.
Wiederholen.
Ja, ich sag dir dann gleich. Sag mal, lass mal noch ein bisschen sammeln. Kommt okay. Sonst.
Ja. Anmerkung natürlich, die Pressearbeit bei so kurzfristigen Medien, was heute der Fall ist, wieso wurde überhaupt ein Interview oder eine Erklärung mit offenem Ende gemacht? Wieso gab es 2 Versionen, von denen dann natürlich mit der falschen Version Schindluder getrieben werden
soll? Kann ich gleich erklären.
Relativ früh fiel ja das Stichwort des Vorwurfs der Naivität. An der Stelle würde mich interessieren, wie weit man diesen Vorwurf entkräften kann. Und mit anderen Worten, ist es in einem größeren Kontext sinnvoll zu erklären, dass ein Mann der Legislative in einem Bereich der Exekutive arbeitet, also als Agent Provokateur sich Material verschafft und damit irgendwie Recherchen anstellt. Also das ist die Stelle, noch so das Gefühl hatte, da geht es jetzt so ein bisschen drumherum, der Rest ist also sehr plausibel. Aber diese eine Stelle, die natürlich Stolperstein der ganzen Geschichte ist, auch für die Presse, die ist mir persönlich an der Stelle noch nicht klar.
Da noch eine kleine Frage zur Reihenfolge. Gab es jetzt dieses erhärtete Statement, bevor die DVDs übergeben wurden?
Nee, das war alles gleichzeitig. Die Ermittlungen waren noch gar nicht abgeschlossen, da lief das schon über die ETA.
Also die Durchsuchung
war noch überhaupt nicht abgeschlossen. Ja. Das lief schon 17 Uhr oder so, war schon allen alles klar und 18 Uhr haben sie überhaupt erst das Ding verlassen.
Okay, dann machen wir erst noch mal ganz kurz dahin.
Jetzt wird es langsam zu viel. Ja?
Okay, lass mich, eine noch und dann.
Lass mich dann. Nee, sag kurz. Ja.
Wie oft kommt das vor, dass die Immunität eines Abgeordneten aufgehoben wird?
Okay. Also, darf ich schnell? Sonst komme ich, sonst wird es echt zu viel. Beerbt. Wer beerbt ihn? Ich meine, die haben noch gar nicht entschieden. Das wird ich vermute, dass das ein junger Juso oder nicht mehr ganz so junger Juso aus dem Wahlkreis sein wird, der seinen Wahlkreis erbt. Der erbt damit aber nichts. Ja? Das ist Schwarzes Baden-Württemberg. Ich kandidiere in Ludwigsburg jetzt zum dritten Mal für die SPD. Das ist schwierig da. Aber nicht hoffnungslos. Nicht hoffnungslos. Aber in Bretten ist es noch schwieriger. Also bei mir ist es städtischer als da. So, zweitens, Durchmarsch. Alles das, was ihr da gesagt habt oder was du da gesagt hast, hat er ja auch gesagt, hat er genauso erklärt. Wenn du es nachliest, wirst du das finden. Ist genau so. Das Problem ist immer nur, du machst Politik nicht allein und nicht im luftleeren Raum. Das ist auch richtig so. Also zumindest jedenfalls in der Volkspartei. Und wenn du Teil deiner politischen Bewegung und des Teils sein willst, der dich trägt und der vor allen Dingen mit dir dann wieder Wahlkampf machen soll in den kommenden Monaten, brauchst du deren Zustimmung und deren Akzeptanz. Das kannst du nicht machen. Gegen eine Bevölkerung, Gott sei Dank, ehrlich gesagt, gegen eine Bevölkerung kann sich kein Abgeordneter halten, jedenfalls nicht in der Wahlsituation. Was die Pressearbeit betrifft, so kurzfristig kann man nicht reagieren, das ist richtig. Alles, was wir langfristig machen konnten, wo wir in der Lage waren, haben wir gemacht. Das Problem ist, es gibt auch unter Journalisten welche, die sind kritischen Argumenten zugänglich und es gibt welche, die haben ihre Meinung schon, bevor sie dich überhaupt anrufen. Das ist einfach so, das ist menschlich, das will ich auch nicht verurteilen, das ist aber so. Aber ich habe zum Teil sehr interessante Gespräche mit Journalisten geführt, sehr interessant. Also doch wirklich ganz vorne mit dabei. Leider auch viele aus Zeitungen oder aus Redaktionen, die ich eigentlich sehr schätze und die ich gerne lese. Also nicht die Leute, sondern eher linke Zeitungen haben da zum Teil, muss ich sagen, undifferenzierter sind da mit dem Thema umgegangen als so manches konservatives Blatt. Muss ich wirklich sagen, war ich sehr, sehr enttäuscht. Naivität, Recherche. Ja, in der Tat muss man jetzt mit einem aufpassen. Wir haben eine Gewaltenteilung in Deutschland. Legislative, Exekutive und Judikative sind getrennt. Die Legislative ist dazu berufen, die Exekutive zu kontrollieren. Die Exekutive nimmt für sich in Anspruch, bestimmte Dinge alleine tun zu dürfen, unter anderem auch Ermittlungen in diesem Bereich. Und das stimmt auch, Ermittlungen in diesem Bereich darf nur sie führen. Das ist nicht Aufgabe der Legislative. Aber die Legislative darf sehr wohl selber Recherchen betreiben, ob, und das ist das, was ja Jörg Thaus dem BKA vorgeworfen hat, ob er hier aus dem Regierungsapparat aus politischen Gründen bewusst belogen wird. Das ist ja das, was er sagt, was ihn getrieben hat, diesen Recherchen selber zu betreiben. Das ist auch anderen Berufsgruppen unproblematisch in der öffentlichen Meinung gestattet. Ein Journalist wird für sich selbstverständlich in Anspruch nehmen dürfen. Entschuldigung. Das ist schlimm immer mit den Mikros. Ein Journalist wird selbstverständlich für sich das Recht in Anspruch nehmen, auch in Bereiche Recherche zu machen, die normalerweise eigentlich nur der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zugeordnet sind. Das ist für einen Journalisten selbstverständlich. Und auch der müsste damit rechnen, das beste Beispiel ist Ulrich Mayer, dieser Sat.1-Mann, dass er nachher Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wird. Und Ulrich Mayer ist es geworden, obwohl er vorher seine Ermittlungen mit dem LKA abgesprochen hatte und seine Ergebnisse hinterher der Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat. Und trotzdem wurde er durchsucht, beschlagnahmt und Wochen oder Monate gegen ihn ermittelt. Also das hindert nicht, ja, aber trotzdem dürfen die das und das Gesetz sieht diese Ausnahme auch vor. Jedenfalls beruft sich Jörg Taus dazu. Was die Reihenfolge betrifft, da habe ich jetzt ein bisschen vergessen, was da zur Reihenfolge. Achso, das habe ich schon gesagt. Also die Berichterstattung lief schon, da waren die noch dabei, da war auch noch gar nichts passiert. Da lief schon diese Berichterstattung. Wie gesagt, die lief ja aus Karlsruhe, die lief ja nicht von den Leuten vor Ort. Ja, das muss man immer sehen, das erklärt das natürlich so. Warum nicht abgegeben? Ja, warum nicht abgegeben? Weil es ging dem Taus ja aus seiner Sicht nicht darum, Kinderpornografie zu finden. Der hat bezweifelt, dass das Internet der eigentlich heute gebrauchliche Vertriebsweg ist für den Otto-Normalkonsumenten. Der hat gesagt, nein, nein, das läuft heute über ganz andere Kanäle. Und diese Kanäle auszutesten, das war sein Rechercheziel. Dass der das dann nachher zugeschickt bekommen hat, das ist die Konsequenz natürlich. Das wurde, der hat damit das belegt, die These belegt, die er beweisen wollte oder die er gesucht hat zu beweisen. Das hat den ja aber nicht interessiert, weil Erkenntnisse darüber hinaus im Sinne von das und das ist der Täter und den könnt ihr jetzt ermitteln, ja, oder den könnt ihr fangen. Das war nicht sein Ziel. Er war ja nicht Ermittler, er war Rechercheur. Ja. Aber in der Tat, natürlich wäre alles viel einfacher für sein eigenes Standing, hätte er das quasi ad cora publico gemacht. Vor Ermittlungen hätte ihn das, und das ist das Beispiel Ulrich Mayer, nicht geschützt. Und ich behaupte, es hätte auch nicht geschützt ihn gegen diesen tiefen Fall. Der wäre vielleicht nicht ganz so tief gekommen, das mag sein, aber dieser erste Tag, nämlich dieses Zurücktreten von allen Ämtern, das meine ich, wäre trotzdem passiert. Vielleicht hätte er dann noch mal kandidieren können. Das ist in der Tat vielleicht der Unterschied. Und vielleicht wäre es dann auch eher möglich, wieder in politischen Betrieb zurückzukommen über eine lange Strecke. Und so ist das natürlich schwierig. Immunität wird häufig aufgehoben. Es gibt eine ganz schwierige Konstruktion im Deutschen Bundestag, die besagt, dass also die Staatsanwaltschaft erstmal ermitteln darf, quasi generell. Und nur wenn sie weiteres, also die Immunität ist quasi immer aufgehoben, per se, per Vorratsbeschluss. Und nur dann, wenn sie besondere Maßnahmen, also wenn dann tatsächlich eine Anklage oder Ermittlungen formal und so weiter, dann wird die Immunität aufgehoben. Und es ist auch schon vorgekommen, in der Tat, vor nicht allzu langer Zeit, dass der Immunitätsausschuss einer Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität verwehrt hat. Da ging es um Vorwürfe irgendwie im Bereich der Steuerhinterziehung, die so hanebüchen waren, dass also die gesagt haben, das machen wir nicht, das heben wir nicht auf. Aber in aller Regel wird immer aufgehoben. Also diese Mehr, dass also Abgeordnete da quasi so rechtsfreier Raum und so, das ist
aber es war ja nicht das erste Mal, dass die Immunität von Jörg Taus aufgehoben wurde. Es gab ja eben auch einen Steuerhinterziehungsvorwurf, der sich völlig in Luft aufgelöst hat, oder?
In der Tat. Das ist natürlich eine der Petitessen daran, dass natürlich die gleiche Staatsanwaltschaft schon mal einige Jahre zuvor gegen ihn aufgrund einer anonymen Anzeige ein Steuerstrafverfahren oder eine Steuerermittlung wegen Steuerstraftat eingeleitet hat, die sich darauf beschränkte, also die Frage war dann, ob er Spenden, die er bekommen hat, also Honorare, die er gespendet hat, ob er die vor der Spende ordnungsgemäß versteuert hat oder nicht. Der Witz an der ganzen Nummer war, dass diese Spenden direkt vom Stadt, quasi er hat das gar nicht bekommen, sondern die Spenden sind, wenn überhaupt, dann direkt zugeflossen an die jeweilige Organisation, an die Begünstigte. Das kam relativ schnell raus. Das hat die Staatsanwaltschaft nicht daran gehindert, im Netz zu recherchieren. Ich habe die Akten bei mir im Büro. Zwei Leitsordner zu recherchieren, alle seine Vorträge der letzten Jahre und alle, auch euch, glaube ich, angeschrieben hat und gefragt hat, ob er Honorar bekommen hätte, wenn ja, wie viel und Spende und überhaupt. Die Staatsanwaltschaft ganz viele lustige Antworten bekommen, so nach dem Motto, ja, von einer Uni hier, Karlsruhe war ich das. Ja, also das stimmt, er wäre da gewesen. Ja, und man habe ihm wohl eine oder vielleicht zwei Flaschen Wein zugetan. Man wüsste nicht genau, was in dem Jahrgang das übliche Gastgeschenk gewesen wäre, ob der, was weiß ich, Dompropst so und so oder der so und so. Aber falls gewünscht, könnte man also das gerne noch recherchieren. Ja, also trotzdem, es hat die Staatsanwaltschaft nicht gehindert. Die Ermittlungen haben sich fast 1,5 Jahre gezogen. Ja, auch mit öffentlicher Berichterstattung und so, bis das dann eingestellt war.
Gut, wir sind jetzt zeitlich ein bisschen am Ende, aber ich glaube, Jörg Taus könnte ruhig vielleicht dann auf dem Kongress seinen Bericht über seine Recherchen mal öffentlich in aller Ausführlichkeit abgeben. Das.
Ja, ich nehme das mit.
Ist ja klar, dass er als Abgeordneter nicht immer so viel Zeit hat, Berichte zu schreiben. Das geht ja anderen Leuten auch nicht.
Als Privatier sozusagen, dann kann er es tun. Ja, ich nehme das gerne mit. Ja. Mir wäre wichtig vielleicht, dass man, und das ist ja Teil einer solchen Zusammenkunft, und deswegen setzt man sich zusammen, dass man vielleicht wirklich mal bei aller berechtigten Diskussion oder der Kampf gegen staatliche Zensur sich überlegt, was passieren würde, wenn man selber in eine vergleichbare Situation kommt. Und dann sich auch überlegt, ob es nicht doch Mechanismen geben muss und Verabredungen geben muss, wie man also verhindert, dass jemand aufgrund eben auch der Geschwindigkeit und der Stärke dieses Massenmediums, das wir da alle quasi ja mitbetreiben, hier in eine Situation gerät, die im Prinzip das Urteil fällt, bevor der Prozess überhaupt geführt ist. Weil ich wüsste nicht, außer wie in solchen Runden und aus solchen Tagungen wie den euren, wo man so Debatten offen führen kann, weil im Moment leider, zumindest wenn es in die kritischen Themen gibt, das Tabuniveau doch so niedrig ist, dass es für Politiker, die nicht so wie ich quasi noch auf der Hobbyebene sind, sondern wirklich in Verantwortung, ungeheuer schwierig ist, da frei öffentlich drüber zu reden. Und das müssen wir dann für die tun und dann kann man das ja versuchen zu transportieren. Die Wahlen können da ja vielleicht sogar hilfreich sein. Ich danke euch. Applaus